D-Radio Wissen. Dein Sonntag.
Vielleicht haben einige von euch gerade nach der US-Präsidentschaftswahl diese Woche das Gefühl, das Einzige, was die Menschheit jetzt noch retten kann, sind Außerirdische. Aber schlimmer geht immer, befürchtet Daniel Gerritsen. Er ist Wissenschaftsjournalist und Buchautor. In seinem Buch Erstkontakt warnt er davor, dass wir nicht vorbereitet sind auf einen Besuch von Außerirdischen, wie auch immer der aussehen könnte. Warum das so ist und wie wir uns vorbereiten können und vielleicht auch sollten, das könnt ihr jetzt persönlich von Daniel Gerritsen erfahren. Moin Daniel.
Hallo.
Woher kommt denn dein Interesse für außerirdisches Leben? Ist das rein wissenschaftlich oder begleitet dich dieses Thema schon irgendwie auch emotional länger?
Also natürlich wissenschaftlich auch, aber ich denke mal, das kommt aus meiner Kindheit, als ich 1982 im Kino gesessen habe und E.T. gesehen habe und dann genauso geheult habe wie alle anderen auch.
Na klar, der Klassiker. Einer von vielen Klassikern, muss man tatsächlich sagen. Es gab ja viele Filme, viele Serien. Du schreibst am Anfang deines Buches da auch das ein oder andere drüber, auch gerade über E.T., der scheint es ja wirklich angetan zu haben. Was mich so ein bisschen beschäftigt hat in meiner Kindheit, Akte X, Star Trek. Hast du geguckt?
Also Star Trek natürlich, ich bin bekennender Trekkie.
Sehr gut.
Und Akte X muss ich leider zugeben, dass ich da nur einige Folgen von gesehen habe, aber ich finde den Kinofilm ausgesprochen gut.
Das sind ja so zwei wirklich sehr unterschiedliche Ansätze. Wenn wir jetzt mal irgendwie so ein paar Jahrzehnte oder Jahrhunderte in die Zukunft schauen, glaubst du, dass so dieses Alien-Szenario in Star Trek realistischer ist? Also so ein friedliches Zusammenleben der meisten Spezies? Oder ist es wahrscheinlicher, dass das so Akte X oder vielleicht auch Aliens-mäßig, also diese Filmreihe, abläuft?
Also bei Akte X ist das ja so, soweit ich mich erinnern kann, immer so, dass es eher geheim gehalten wird, dass Außerirdische auf der Erde sind und langsam aber sicher die Herrschaft übernehmen.
Ja, man weiß es nicht so ganz genau. Es ist so ein diffuses im Hintergrund und dann ist es mal wieder klarer und dann wird wieder irgendwie alles zerstört, was man sich gerade so ausgemalt hat. Ja. Also die spielen sehr damit, dass es möglicherweise, dass da was ist, aber man weiß es nicht so ganz genau. Ne?
Also da bin ich ganz ehrlich, ein solches Szenario würde ja voraussetzen, dass Regierungen, beispielsweise die US-Regierung, den Beweis für Außerirdische sehr lange geheim halten kann. Während bei Star Trek ist es ja so, dass irgendwann tauchen die Vulkanier auf, die diese Signatur des Warp-Antriebs entdecken.
Also die Technik quasi der Menschheit, sie entdecken die Technik der Menschheit, ist soweit, dass sie ins Weltall reisen und lange Strecken überwinden können, ne?
Genau, richtig. Und die Vulkanier sind in diesem Fall eine sehr wissensbegierige Spezies und sehr friedlich, während dann wieder andere Spezies wie die Romulaner oder die Klingonen halt eher die Haut-drauf-Mentalität haben. Ich halte dann eher schon die klingonische oder romulanische Variante oder sogar die Borg-Variante für wahrscheinlicher.
Das macht wenig Hoffnung an dieser Stelle. Ja. Bei Star Trek sehen Aliens ja eher so aus wie wir. Ne? Also Kopf, zwei Beine, zwei Arme und so weiter. Das hatte vermutlich eher Kostengründe, weil irgendwie eine andere Kostümierung ziemlich aufwendig und teuer gewesen wäre. Wenn es jetzt irgendwo da draußen außerirdisches, intelligentes Leben geben sollte, das könnte ja auch eigentlich völlig anders aussehen, oder?
Das könnte völlig anders aussehen und ich gehe sogar davon aus, dass es eben nicht menschenähnlich aussieht. Es gibt auch in der Science-Fiction verschiedene Szenarien, die recht fremdartige Lebensformen zeigen. Bestes Beispiel ist Solaris von Stanislaw Lem, der eben beschreibt, dass ein ganzer Ozean auf einem Planeten eben eine Intelligenz hat. Oder beispielsweise der Horrorschocker von John Carpenter, Das Ding, wo eben gezeigt wird, dass sich ein außerirdischer Parasit in den Menschen festnistet und dann quasi die Menschen kopiert und dann die Menschen sind keine Menschen mehr, sondern sind Außerirdische.
Quasi besessen von einem anderen Wesen. Wenn man sich jetzt anschaut, was alles passieren musste, dass überhaupt Leben auf dieser Erde entstehen konnte, dann scheint das ja irgendwie beliebig unwahrscheinlich, dass all diese zufälligen Faktoren, die Leben auf der Erde möglich gemacht haben, wirklich nochmal irgendwo im Weltall existieren. Für wie wahrscheinlich hältst du das denn, dass da wirklich irgendwo auch wirklich intelligentes Leben ist?
Also ich gehöre zu der Spezies von Leuten, die schon davon ausgehen, dass intelligentes Leben, so wie wir, recht selten vorkommt in unserer Milchstraße. Und ich befürchte, dass die Verteilung von technologischen Zivilisationen halt auch recht weit entfernt ist voneinander. Also ich denke, dass schon einige hundert oder viele tausend Lichtjahre dazwischen liegen.
Aber das heißt, du glaubst schon, dass diese ganzen Zufälle, die quasi bei uns zu Leben geführt haben, durchaus irgendwo weit, weit entfernt ein ähnliches Szenario und dann vor allen Dingen auch zu einer ähnlichen Zeit quasi passiert ist, weil ich meine, wir haben ja auch ein paar Millionen Jahre gebraucht, bis wir da sind, wo wir jetzt sind. So, ne? Also das war ja, also das muss ja alles irgendwie alles zeitlich passen, wenn da jetzt noch irgendwo irgendwer sein sollte, ne?
Also wenn man sich die Entwicklung des Lebens auf der Erde ansieht und die Entstehung der Erde selbst, dann kann man feststellen, dass Leben sehr, sehr früh entstanden ist nach der Entstehung der Erde. Mhm. Die Erde ist ungefähr 4,5 Milliarden Jahre alt und schon ungefähr vor 3,7 Milliarden Jahren da sind die ersten primitivsten Lebensformen entstanden. Mhm. Und es herrschten damals sehr widrige Bedingungen auf der frühen Erde, also harte kosmische Strahlung, Hitze und so weiter. Und wenn wir jetzt in die Wüste gehen oder in Polarregionen, dann stellen wir fest, dass sich Leben auch in diesen sehr widrigen Umweltbedingungen einnisten kann. Und es ist teilweise so, dass eben diese Lebensformen sogar diese extremen Bedingungen benötigen, um zu entstehen. Und ich schließe daraus, dass eben auf anderen Planeten in unserer Galaxis trotz dieser widrigen Umstände auch Leben entstehen kann und dass durch diese spontane Entwicklung sich das zu höheren Lebensformen entwickelt und dass eigentlich dann Intelligenz zwangsläufig entsteht.
Gib uns doch mal so einen groben Überblick, was erwartet einen, wenn man dein Buch aufschlägt?
Also es erwartet den Leser eine sehr umfassende Darstellung der Suche nach Radiosignalen von außerirdischen Intelligenzen, aber auch eine Darstellung der Suche nach außerirdischen Artefakten. Also beispielsweise Robotsonden, die vielleicht im Sonnensystem von Außerirdischen geparkt worden sein könnten. Mhm. Dann, abgesehen von diesem geschichtlichen Überblick, gehe ich ein auf auch den Erstkontakt in der Populärkultur, zum Beispiel in Kinofilmen. Mhm. Und welchen Einfluss diese Kinofilme auf unser Denken über Außerirdische haben. Mhm. Dann gehe ich auf verschiedene Szenarien des Kontakts ein, die ich in meinem Buch entwickle. Ich entwickle 4 Szenarien zu SETI, also der Suche nach Radiosignalen.
Mhm. Und reden wir gleich noch ein bisschen ausführlicher drüber. Ist ein spannendes Thema auf jeden Fall.
Genau, und 4 Szenarien zu SETA, der Suche nach Artefakten. Mhm. Und wäge quasi in Pro und Contra ab, was alles passieren könnte. Ja, also ich komme halt schon zu dem Schluss, dass es halt keine angenehmen Szenarien sind, die uns da erwarten. Mhm. Und gehe dann auch anschließend der Frage nach, ob es sinnvoll wäre, angesichts dieser sehr unangenehmen Entwicklung nach einem Erstkontakt, ob man das Ganze geheim halten sollte, beispielsweise. Mhm. Und ob es möglich ist, das geheim zu halten.
Und ob man überhaupt rausgehen sollte mit seinem, zum Beispiel mit seinen Radiosignalen und überhaupt aktiv suchen sollte. Ne? Da reden wir gleich auch noch ein bisschen intensiver drüber. Was ich mich so am Anfang gefragt habe, du kommst ja so ein bisschen aus der Wissenschaftsecke, warum es eigentlich so schwierig ist für die Wissenschaft, sich ernsthaft mit dem Thema Aliens zu beschäftigen. Da kommt ja doch irgendwie relativ schnell so ein, das kann man so semi-ernst nehmen, Gefühl auf. Ne? Wo kommt das her?
Ja, also der amerikanische Politologe Michael Michaud, der sagt, das ist ein Kicherfaktor. Und dieser Kicherfaktor ist halt sehr verbreitet, das stimmt. Meine Vermutung und die Vermutung von vielen Soziologen und Sozialpsychologen ist, dass dieser Kicherfaktor durch die mediale Berichterstattung in den letzten Jahrzehnten entstanden ist. Mhm. Beispielsweise das Thema UFOs. Wenn wir den Begriff UFO hören, dann denken wir automatisch an kleine grüne Männchen, fliegende Untertassen.
Verwackelte Bilder irgendwie verwackelte in Schwarz-Weiß, genau, die alles Mögliche darstellen können.
Genau, und da ist automatisch dieses Bild da, dass sie gleich landen werden und wie in Mars Attacks quasi das Weiße Haus einäschern. Und ja, das sind alles Vorurteile, die quasi durch die Sensations- und Boulevardpresse geschürt wurden, die natürlich dann auch im Bewusstsein der Bevölkerung haften geblieben sind.
Aber auch, weil es ja eigentlich ein total spannendes Thema ist. Also wir beschäftigen uns ja total gerne mit dem Thema. Das zeigt ja dann auch die Berichterstattung und das zeigen die ganzen Hunderten von Filmen und Serien, in denen Aliens und Erstkontakte eine wichtige Rolle spielen. Eigentlich ist es ja dann absurd, dass uns Menschen das Thema offensichtlich schon sehr stark interessiert, wir die Wissenschaft aber dann so ein bisschen belächeln, wenn es dann mal ins Eingemachte geht.
Das ist wahr. In der Soziologie gibt es die Theorie des Verschiebens in die Ferne. Das kann man so erklären, dass beispielsweise, wenn man davon ausgeht, dass Außerirdische auf die Erde kommen, dass es eigentlich nicht akzeptabel wäre, wenn das so wäre, weil das würde einhergehen mit einem Kontrollverlust der Regierung und des Militärs. Mhm. Das hieße, Außerirdische dringen einfach in die Erde ein und sagen, hier sind wir und ihr Regierung, ihr seid eigentlich hilflos. Mhm. Und so. Und so ähnlich ist das bei den Wissenschaftlern auch, die SETI betreiben. Also es ist für die in Ordnung, dass man nach Signalen sucht von Zivilisationen, die sich viele hundert oder tausend Lichtjahre entfernt befinden, weil die können ja nicht gefährlich werden.
Mhm.
So, und dieses indirekte Kontaktszenario ist dann eigentlich in Ordnung, weil der Kontrollverlust nicht sofort eintreten würde.
Also man kann mal gucken, was da ist, aber man muss ja nicht gleich Hallo sagen, so ungefähr.
Richtig, ganz genau.
Mhm. Du bist Mitbegründer des Forschungsnetzwerks Extraterrestrische Intelligenz. Das ist ein Netzwerk von Natur- und Kulturwissenschaftlern. Welchen Zweck hat das? Also was macht ihr da?
Ja, der Hauptzweck ist halt zu erforschen, welche möglichen Auswirkungen ein Kontakt durch SETI oder SETA oder welche andere Art von Kontakt auch immer eintreten könnte, um das halt zu erforschen.
Mhm.
Und eben, um eben letztendlich schon eine Art Vorbereitungsempfehlung an Politiker eventuell auszusprechen.
Also schon eine ernsthafte wissenschaftliche Auseinandersetzung mit diesem Thema.
Ja, ganz genau.
Wo hast du deine Quellen für deine Recherchen gefunden? Aliens, haben wir eben schon mal drüber geredet, ist ja so ein Thema, was entweder belächelt wird oder man hat das Gefühl, es bleibt so Area 51-mäßig geheim. Ist das schwierig, in dem Bereich zu recherchieren?
Das ist erstaunlicherweise nicht schwierig, weil hier sage ich mal, lange lebe die Universitätsbibliothek Essen.
Grüße.
Genau. Da gibt es sehr schöne Datenbanken, wo eben sehr viele Aufsatzdatenbanken existieren, die ganz viele Aufsätze zu Astrobiologie, Astronomie, Exosoziologie und so weiter enthalten. Und da konnte ich auf einen riesen Fundus von Aufsätzen zurückgreifen.
Mhm.
Natürlich auch Fachliteratur.
Hast du, ich sag mal jetzt nur seriöse Quellen in Anführungszeichen verwendet oder hast du auch schon mal irgendwie hier bei Däniken und Co. vorbeigeschaut?
Ganz klar, nur seriöse Quellen, weil wenn man so ein Buch schreibt, dann geht das nur so, dass man eben jede Stelle, die eben kritisch sein könnte, auch mit handfesten Quellen belegt, die auch jeden Wissenschaftler überzeugen.
Hm.
Und klar, Erich von Däniken ist eine spannende Sache. Die Theorie, dass eben Außerirdische schon vor langer Zeit auf die Erde gekommen sein könnten, ist an sich ist lustig und spannend. Und nur die Herangehensweise sollte eigentlich schon eher wissenschaftlich sein, dass man halt alles belegen kann.
Jetzt ist dein Buchtitel oder der Untertitel ja schon fast sowas wie ein Appell. Wir müssen uns vorbereiten. Wo kommt das her? Haben die Recherchen zum Buch quasi die Sicht auf die Menschen und die Gesellschaft verändert bei dir?
Ja, absolut. In dem Buch komme ich ja zu dem Schluss, dass der Mensch selbst das Hauptrisiko bei einem Erstkontakt darstellt.
Mhm.
Daher ist es eigentlich notwendig, dass wir uns politisch und gesellschaftlich sehr schnell umstrukturieren und für den Eventualfall vorbereiten.
Das heißt, man kann schon sagen, ein Buch soll auf einen Kontakt mit Aliens vorbereiten. Das ist quasi dein Ziel, uns alle und auch die Politik.
Das wäre jetzt vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen, aber ich würde sagen, dass mein Buch auf jeden Fall durch diese Szenarien, die ich entwickle und eben auch belege, dass nicht nur neugierig gemacht wird, sondern eben auch, dass die Beunruhigung spürbar wird.
Hm.
Dass da eine Gefahr auf uns vielleicht wartet, die jederzeit eintreten könnte.
Hm.
Durch die SETI-Projekte, die gegenwärtig durchgeführt werden.
Du beschäftigst dich am Anfang deines Buches, habe ich eben schon gesagt, so mit Alien-Filmen und Serien und hast auch Szenarien aufgezeichnet, wie so ein First Contact aussehen könnte. Was glaubst du? Vielleicht kannst du diese Szenarien so ein bisschen nachziehen. Ist das eher so eine Alien-Independence-Day-mäßig, also brutal, kriegerisch? Oder haben wir doch vielleicht eine Chance auf diese friedliche Art, wie in Star Trek, wie du sie eben schon geschildert hast in First Contact oder E.T., wo du ja auch eine emotionale Beziehung zu hast, hast du eben schon geschildert, oder unheimliche Begegnung einer dritten Art. Das ist ja auch eine eher spielerische, ein spielerischer Kontakt. Gibt es da nicht auch eine Chance, dass das so laufen könnte?
Das könnte natürlich sein. Ich kenne die Zukunft nicht. Ganz klar, also wenn wir uns an ein Szenario wie Independence Day vorstellen, sie kommen hier hin und wir wissen nicht, was sie genau wollen. Mhm. Und aber wenn sie hier hinkommen, dann ist alles möglich. Sie sind uns so weit technologisch überlegen, dass sie uns mit einem Handstreich quasi vernichten könnten. Also allerdings glaube ich das nicht, dass solch ein Szenario realistisch ist.
Mhm.
Ich denke eher, dass es so eine Art subtiler Kontakt sein wird. Wahrscheinlich wird der Erstkontakt durch ein SETI-Signal entstehen, das irgendwo in vielleicht 100 Lichtjahren Entfernung entdeckt wird, das uns einfach sagt, da draußen ist jemand. Das könnten dann Signale von den Außerirdischen sein, die vielleicht durch deren Fernseh- oder Radiosignale oder Rundfunksignale entstanden sind. Quasi eine außerirdische Art von Wetten, das oder Wer wird Millionär? Mhm. Und das wäre allerdings für uns schwer zu entschlüsseln, sodass wir einfach nur dieses Signal entdecken würden, das uns sagt, sie sind da. Mhm. Und der Rest ist allerdings dann von unserer Seite Interpretationssache. Das hieße, und da wird es gefährlich, dass wir unsere Hoffnungen, Ängste und Wünsche da hineininterpretieren. Hm. Aus Mangel an Informationen über diese Signale, die wir empfangen haben.
Klar.
Das versuche ich in diesen Szenarien bei SETI etwas zu staffeln. Ich ziehe dann etwas die Eskalationsschraube an und sage dann zum Beispiel, was ist, wenn wir nicht nur ein Signal empfangen, sondern sogar ein Signal, das sich als Radiobotschaft an uns herausstellt. Mhm. Was ist, wenn wir ein Radiosignal herausstellt, das nicht nur eine Botschaft enthält, sondern sogar eine Anleitung zum Bau irgendeines technischen Apparates, wie es zum Beispiel in Contact gezeigt wird mit Jodie Foster, das sich dann aber nicht als Maschine zum interstellaren Reisen herausstellt, sondern eben als Waffe, als Superwaffe zum Beispiel.
Jetzt horchen wir ja schon eine ganze Weile mit Radioteleskopen oder auch im SETI-Projekt ins Weltall hinein. Ist eigentlich bis heute mal wirklich ein außerirdisches Signal empfangen worden? Also beziehungsweise ein Signal nicht irdischer Quelle, die auf irgendeine Art von Leben schließen lassen könnte zumindest?
Könnte ja. Und zwar gab es am 15. August 1977 das berühmte WOW-Signal. Mhm. Das wurde mit dem Radioteleskop der Ohio State University in Delaware empfangen. Das dauerte 72 Sekunden lang und wurde dann abrupt schwächer, bis es dann ganz verschwunden ist. Und der Entdecker des Radiosignals hat das auf dem Ausdruck gesehen. Jerry Eman hieß der Mann. Und war so erstaunt, dass er dann über diesen riesigen Energieausschlag des Signals daneben geschrieben hat, wow. Weil das absolut ungewöhnlich war, dass aus diesem Hintergrundrauschen der Radiosignale, die normalerweise aus dem Kosmos kommen, diese Spitzen herausragen und schon alle Kriterien erfüllt haben, die alle SETI-Wissenschaftler eben an ein echtes Signal von Außerirdischen anlegen. Dass es eben in der 21-Zentimeter-Linie des neutralen Wasserstoffs auftaucht.
Kannst du das erklären in Worten, die ich verstehe?
Okay, da draußen sind ja ganz viele Radiosignale. Mhm. Es ist ein riesiges Rauschen. Und aus diesem Rauschen Radiosignale herauszufiltern, die vielleicht von Außerirdischen stammen könnten, müsste man eine Zone finden in diesem Rauschen, die etwas ruhiger ist. Mhm. Und das hat man gefunden im neutralen Wasserstoff. Das ist das Element, was im Universum am häufigsten vorkommt. Mhm. Und eben in der 21-Zentimeter-Linie oszilliert, also strahlt. Mhm. Und dieses Strahlen des Wasserstoffs ist halt leiser als der Rest.
Verstehe.
So, und da sind einige SETI-Wissenschaftler hergegangen und haben gesagt, dann suchen wir doch mal nach möglichen Botschaften von Außerirdischen, die in dieser ruhigen Zone der 21-Zentimeter-Linie vielleicht an andere Zivilisationen wie die Menschheit Radiosignale schicken. Das ist der Hintergrund dieses Wasserlochs, wie das bezeichnet wird.
Verstehe. Und dieses WOW-Signal war in diesem Wasserloch quasi und es gibt bis heute keine Erklärung für dieses Signal?
Zum damaligen Zeitpunkt gab es keine Erklärung. Allerdings ist jetzt eine Theorie aufgetaucht, dass dieses Signal vielleicht von einer Wasserstoffwolke eines Kometen erzeugt worden sein könnte, der zu der Zeit, als man das nicht wusste, dass er da vorbeizieht, erzeugt worden sein könnte. Hm. Es gibt Versuche, die im Januar und Februar nächstes Jahr stattfinden sollen, um diese Theorie zu überprüfen. Ich sage aber, dass diese Kometentheorie nicht hinhaut, weil eben das Signal sehr schnell verschwunden ist. Weil ein Komet würde länger entdeckbar sein als nur 72 Sekunden, sondern würde viele Stunden oder Tage entdeckbar sein.
Das heißt, du glaubst, es könnte tatsächlich außerirdisches Leben gewesen sein?
Ich glaube das und viele SETI-Wissenschaftler glauben das auch, dass das vielleicht sogar die letzten Reste einer Radiobotschaft an uns gewesen sein könnten, wo wir quasi nur den Rest empfangen haben und leider Gottes dann zu spät eingeschaltet haben ins Programm.
Verstehe. Daniel Gerritsen ist zu Gast. Daniel beschäftigt sich mit der Frage, was passiert eigentlich, wenn Aliens hier irgendwann mal anklopfen sollten in irgendeiner Form? Oder wenn wir irgendwie in Kontakt mit ihnen gelangen könnten, zum Beispiel über Funksignale. Damit beschäftigt er sich unter anderem auch in seinem Buch Erstkontakt. Und wir haben eben schon darüber gesprochen, dass es möglicherweise auch schon Nachrichten von Aliens an uns gegeben haben könnte, wir sie aber nicht verstanden haben oder einfach nicht komplett empfangen haben. Aber auf der anderen Seite senden wir ja auch eine ganze Menge ins All. Natürlich, klar, wir senden hier den ganz normalen Kram, unsere Fernseh- und Radiosignale, Funkverkehr zum Beispiel von Flugzeugen oder sowas. Das senden wir einmal so alles rund um die Welt. Aber wir senden auch gezielt Signale hinaus ins All, in der Hoffnung, dass sie möglicherweise irgendwer hören könnte. Und das, Daniel, das hältst du für gefährlich.
Das könnte gefährlich sein. Aus dem einen Grund, weil diese Signale, die wir jetzt tagtäglich ins All hinaussenden, die gehen eigentlich im Hintergrundrauschen der kosmischen Strahlung unter.
Also unser normales Radio und Fernsehen zum Beispiel.
Ganz genau. Mhm. Seit der Erfindung des Radios 1895 drängen diese Signale in so einer Blase ins All hinaus. 120 Lichtjahre haben die Signale schon hinter sich und es ist eher unwahrscheinlich, dass diese Signale von Außerirdischen herausgefiltert werden. Aber was passieren könnte, ist, dass eben unsere bewusst an mögliche Außerirdische geschickten Botschaften aus diesem kosmischen Hintergrundrauschen stark hervorstechen, sodass eben Außerirdische, die zufälligerweise in unsere Richtung tunen, uns hören würden und auch in der Lage vielleicht wären, diese Signale zu analysieren und entschlüsseln und dann eben auch sehen könnten, was wir eben da gesendet haben.
Was senden wir denn?
Ja, es gab 1974 die berühmte Arecibo-Botschaft. Mhm. Die hat der Astronom Frank Drake entwickelt. Das zeigt die menschliche DNA. Dann ist darin verschlüsselt, wo sich die Erde ungefähr befindet in Bezug zu anderen Objekten im All. Ja, solche Sachen. Und wenn man ganz genau ist, dann dürfte es schwierig sein, dass man dieses Bild, das Frank Drake entwickelt hat, überhaupt als ein solches zu erkennen. Also ich wage zu bezweifeln, dass eine menschliche Figur so von Außerirdischen überhaupt erkannt wird und wahrgenommen wird. Hm. Aber man weiß es nicht, wie fortgeschritten Außerirdische sind, ob sie in der Lage sind, das zu entschlüsseln. Und vielleicht sind sie schlauer, als wir vermuten.
Das ist ja tatsächlich eine ganz spannende Frage. Ich meine, wenn das Radiosignale sind, die da rausgeschickt werden, klar, für uns ist das Alltag, ne? Also wenn Radiowellen sind überall und das ist ein Phänomen, was man überall empfangen kann. Aber die Technik dahinter, muss man ja sagen, die ist schon ziemlich tricky und die hat ja auch viel mit Verständnis von, also unserem Verständnis von Physik zu tun. Und das ist ja nicht, also das ist ja, muss man von außen ja quasi erstmal verstehen können, was wir da tun, so, ne?
Ja, also das ist schon an die physikalischen Gesetze im Universum gebunden, sodass man sagen kann, die Außerirdischen an sich müssten eigentlich auch diese physikalischen Gesetze kennen wie wir. Und wenn sie Intelligenz entwickelt haben, werden sie auch irgendwann Technologie entwickeln und vielleicht auch über diese Technologieschwelle der Radiowellenkommunikation stolpern. Mhm. Und ja, also ich halte es schon für wahrscheinlich, dass dieser Weg gegangen wird von den Außerirdischen. Hm. Nur, dass es eben recht selten ist in unserer Milchstraße.
Reden wir mal über SETI. Der Begriff ist jetzt schon ein paar Mal gefallen. Das ist quasi die Suche nach außerirdischem Leben oder nach Signalen im Weltall. Ich habe da auch irgendwann in den 90ern tatsächlich mal mitgemacht. Da gab es so ein Programm, da konnte man Rechenleistung zur Verfügung stellen auf Privatrechnern. Kannst du vielleicht gerade noch mal ganz kurz erklären, was SETI genau ist?
Ja, SETI ist die Suche nach Radiosignalen von außerirdischen Intelligenzen. Die Theorie dahinter ist eigentlich, dass man nach Signalen sucht, die ähnlich wie bei der Menschheit, zum Beispiel Fernsehsignale, Radiosignale, sein könnten, die Außerirdische aussenden. Mhm. Oder eben sogar bewusste Radiobotschaften, die Außerirdische ins All senden.
Was machen die mit meinem Rechner dann? Also wozu brauchen die die Rechenleistung von meinem Rechner?
Ja, das ist halt so, dass diese Signale, die entdeckt oder aufgezeichnet werden, so viel große Datenmengen sind, dass ein einzelner Rechner von SETI das Ganze gar nicht bewältigen kann. Mhm. Das heißt, man ist hergegangen, das Team von Berkeley ist hergegangen und hat die Rechenleistung eben so verteilt, dass man eben auf verschiedenen Computern bei jedem, der mitmachen will, ein Bildschirmschoner-Programm installieren kann, der eben diese Daten, die empfangen wurden, auf bestimmte Datenschwellen untersucht, die eben ein Signal von Außerirdischen sein könnten.
Das heißt, man sucht quasi auf seinem Privatrechner mit nach Signalen in einer riesigen Datenmasse, die aufgezeichnet wird.
Richtig. Mhm. Also immer wenn der Computer sich in den Bildschirmschoner-Modus schaltet, dann aktiviert die SETI at home und pflügt quasi diese Datenpakete, die von SETI empfangen wurden, nach auffälligen Datenschwellen durch, die dann halt ein Signal enthalten könnten.
Das ist ja schon irgendwie eine spannende Geschichte. Und du hast eben auch gesagt, naja gut, das ist eigentlich eins der besseren Szenarien, wenn man einfach so ins Weltall hineinhört und mal guckt, ob man irgendwas empfängt, was da sein könnte und vielleicht auch eine Botschaft empfängt. Trotzdem hältst du am Ende nicht so fürchterlich viel von dem SETI-Ansatz, richtig?
Ich bin da sehr vorsichtig bei SETI. Mhm. Ja, das stimmt. Weil ich eben denke, dass bei der ganzen Suche nach Außerirdischen, egal ob jetzt die Suche nach Radiosignalen und sowieso bei der Suche nach Artefakten, jede Menge Ängste und Befürchtungen der Menschen im Moment des Erstkontakts auftauchen werden. Mhm. Das liegt an unserer urzeitlichen Angst vor dem Unbekannten und vor dem Fremdartigen, was sich ja heute noch zeigt, beispielsweise bei der Angst vor Spinnen oder Schlangen. Mhm. Viele Menschen sind quasi regelrecht phobisch oder werden panisch, wenn sie eine große Spinne sehen. Und Spinnen sind schon eine sehr fremdartige Lebensform auf unserem Planeten. Und wenn man sich jetzt vorstellt, wie fremdartig Außerirdische sein könnten, dann ist der Gedanke nicht angenehm, finde ich. Mhm. Und im Falle von SETI ist eben durch diesen hohen Informationsverlust, der zum Beispiel bei einer empfangenen Radiobotschaft von Außerirdischen entstehen würde, da wäre sehr viel Spielraum für unsere Fantasie. Und unsere Fantasie ist natürlich geprägt von den ganzen Kinofilmen, von Horrorfilmen, die wir in den letzten Jahrzehnten uns regelmäßig ansehen.
Ja, klar. Da braucht man ja nur an ganz viele Klassiker zu denken, die ein wirklich düsteres Bild von Aliens malen, das sicherlich in vielen Hinterköpfen von Menschen drin ist. Ne?
Richtig.
Wir haben ja eben schon über Radiowellen gesprochen, die wir unter anderem durchs All schicken. Was ich mich gefragt habe, ob wir quasi umgekehrt Nachrichten entschlüsseln können. Das hast du eben schon von diesem Wow-Signal gehört, wo wir möglicherweise nur ein kleines Stück einer Botschaft mitbekommen haben, was irgendwer durchs All geschickt haben könnte. Mhm. Aber kann es nicht theoretisch sein, dass wir ganz viel verpassen, weil wir vielleicht irgendwo anders suchen, wo nichts zu hören ist oder weil wir es nicht erkennen, dass da irgendwo Kommunikation stattfindet?
Davon gehe ich aus, dass es so ist. Also ich glaube, wenn da draußen was ist und die Verteilung von außerirdischen technologischen Zivilisationen hoch in der Milchstraße ist, dann glaube ich, dass wir sehr viel verpassen, weil wir erstens nicht in die richtigen Himmelsregionen lauschen, dass wir nicht lange genug lauschen, dass wir vielleicht in der falschen Frequenz lauschen. Also es gibt sehr viele Faktoren, die einen Erstkontakt verhindern.
Hm. Du schreibst, dass Forscher es für wahrscheinlich erhalten, dass Außerirdische statt Radiowellen Robotersonden ins All schicken, um quasi die Nachbarn auszukundschaften. Die Robotersonden, wie könnte ich mir die vorstellen? Was genau könnte das sein?
Ja, also wir kennen ja Robotersonden, die im Weltraum unterwegs sind, eigentlich durch unsere eigenen Raumsonden, wie beispielsweise Voyager 1 oder 2. Mhm. Die ja auch Botschaften an Außerirdische enthalten. Man muss sich das so vorstellen, dass eben diese außerirdischen Voyager 1 und 2 Sonden viel, viel kleiner, kompakter, intelligenter, schneller wären als unsere Sonden, die wir bis jetzt ins All geschickt haben. Mhm. Die Idee dahinter ist eigentlich, dass Leute oder Wissenschaftler, die sich mit SETA befassen, der Suche nach Artefakten, es für recht unwahrscheinlich halten, dass wir Radiosignale empfangen. Weil die eben so schmalbandig sind und so eng sind und im Hintergrundrauschen des Universums untergehen. Und das könnte sehr schnell passieren, dass wir eben solche Signale gar nicht empfangen oder halt übersehen. Mhm. Und der Gedanke bei den Sonden ist halt, dass ein massives Objekt wie eine Sonde viel einfacher gefunden würde. Etwa wenn sich so ein Objekt im Erdorbit nähern würde.
Aber ist noch nicht bisher, auch wenn es einfacher zu finden, theoretisch zu finden ist.
Wer weiß, vielleicht sind die UFO-Sichtungen, die überall gesehen werden, vielleicht sind das, wenn es nur halt ein Promille davon sind, vielleicht ist es eine außerirdische Robotsonde darunter. Man weiß es nicht.
Spiel mir doch mal so ein Erstkontakt-Szenario durch. Ne? Wir haben eben schon über die verschiedenen Szenarien gesprochen, die du auch im Buch skizzierst. Wie müsste sich die Menschheit auf so einen First Contact vorbereiten? Ne? Also es gibt ja durchaus auch die Erfahrung, dass Menschen auf Aliens, du hast das eben schon mit dem Spinnenbeispiel eigentlich ganz gut gesagt, nicht wirklich entspannt reagieren. Und da gibt es ja auch dieses berühmte Beispiel dieses Hörspiels, was für echt gehalten wurde. Ich glaube, es war in den 1930er Jahren.
Richtig, 1938, ne? Ja.
Ist das so ein Beispiel dafür, dass wir Menschen eher panisch reagieren und uns sowas schonend beigebracht werden müsste, wenn wir dann so ein First-Contact-Szenario hätten?
Ganz klar, also das müsste so sein. Allerdings sehe ich das nicht. Angesichts der Tatsache, dass SETI ja und insbesondere jetzt zum Beispiel Breakthrough Listen, das ja von Stephen Hawking und dem Milliardär Yuri Milner letztes Jahr angekündigt wurde und was jetzt 10 Jahre laufen soll.
Erklär mal, was ist das?
Das ist ein groß angelegtes SETI-Programm, was eben jetzt seit 2016 die nächsten 10 Jahre laufen soll und ständig mit den größten Radioteleskopen, die auf der Erde verfügbar sind, nach Außerirdischen suchen soll. Ja. Und da kann es halt sein, dass dieser Erstkontakt quasi jeden Tag oder jede Sekunde eintreten kann. Und dass diese Information über ein entdecktes Signal recht schnell auch über diese sozialen Medien zum Beispiel ungefiltert an die Öffentlichkeit gelangen könnte.
Und das würde Panik bedeuten?
Panik würde ich nicht sagen. Also es kommt darauf an, welche Art der Kontakt ist. Also ich glaube eher, dass bei einem direkten Kontakt, wenn zum Beispiel Außerirdische hier landen würden, dann wäre die Sache klar, dass Panik schon sehr weit verbreitet wäre. Mhm. Bei SETI ist das etwas subtiler alles. Das hängt wirklich davon ab, ob wir nur ein Signal empfangen, das uns sagt, dass da draußen etwas ist, oder ob da eine Radiobotschaft empfangen wird, die vielleicht sogar eine irgendwie geartete Drohung an uns enthält. Oder ob es sogar eine Anleitung für irgendwas enthält, das uns zum Bau von irgendeinem technischen Apparat animieren soll. Hm.
Aber wir Menschen sind ja schon von Natur aus neugierig. Das ist ja auch ganz viel, was uns ausmacht und auch unsere Entwicklung ausmacht. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass wenn man jetzt ein Signal empfängt, es nicht so fürchterlich lange dauern würde, wenn es jetzt einfach nur irgendwie ein Hallo oder wir sind hier oder sowas ist, bis man darauf antwortet, oder?
Das ist die große Gefahr, ja. Also, dass sobald das Signal und die Entdeckung halt in den Medien bekannt gemacht wird, dass irgendwelche Leute hergehen und sagen, wir schicken jetzt irgendwelche Spaßnachrichten an die Außerirdischen zurück. Und da könnte es wirklich gefährlich werden, weil wenn wir jetzt davon ausgehen zum Beispiel, dass die Quelle des außerirdischen Radiosignals vielleicht nur 2-3 Lichtjahre entfernt ist, dann hieße das, dass unser Signal oder das Signal der Spaßvögel quasi auch nur 3-4 Lichtjahre unterwegs wäre. Und die Antwort würde dann auch sehr schnell kommen. Und da wir nicht wissen, wie die Außerirdischen sind, welches Temperament sie haben und welche technischen Möglichkeiten sie haben, ob sie vielleicht auch Robotsonden hier hinschicken könnten, die vielleicht sogar bewaffnet wären, wissen wir nicht, ja, wie Außerirdische reagieren. Und ich glaube, das könnte gefährlich werden.
Ich habe das verstanden. Du bist eigentlich recht pessimistisch so, auch was unser Verhalten angeht, weil wir ja auch schon irgendwie mit unseren Problemen nicht so richtig gut vorwärts kommen. Krieg, Terror, Seuchen und so weiter und so fort. Mhm. Aber drehen wir es mal um. Könnte so ein Kontakt denn mit Außerirdischen nicht auch eine Chance für die Menschheit sein? Könnten wir nicht vielleicht auch irgendwie was lernen von einer weiterentwickelten Gesellschaft oder möglicherweise von einer Technik profitieren, die Probleme löst, die, weiß ich nicht, wenn ich an mal ein bisschen spinnernd an den Replikator bei Star Trek denke, der das Essen plötzlich, also ein Hungerproblem auf der Welt von einem Tag auf den anderen eliminieren könnte.
Also die Lösung des Hungerproblems wäre natürlich sehr wünschenswert. Allerdings, wenn man sich jetzt vorstellt, dass eine Radiobotschaft uns die Geheimnisse der Energieerzeugung mitteilt, dann würde ich schon sagen, dass das auch gefährlich wird. Weil wenn wir plötzlich wüssten, wie all unsere Energieprobleme gelöst werden, dann dürften einige Erdölkonzerne auf den Plan treten, die wirklich was dagegen haben.
Vermutlich.
Dass sich das sehr schnell ändert. Mhm. Und ich glaube, dass dann Politiker einschreiten würden und sagen würden den Wissenschaftlern, wir sollten diese Radiobotschaft doch lieber vernichten und oder vielleicht so lange hinauszögern mit der Veröffentlichung, dass es eben jetzt nicht gefährlich werden könnte, also bis wir halt reif sind dafür.
Ja, egal wie es ist, es würde wahrscheinlich zu einem großen Ungleichgewicht führen, in welcher Art auch immer.
Richtig, es würde ein Ungleichgewicht entstehen und das wiederum könnte auf der Erde an sich unter den Nationen wirklich und zu kriegerischen Handlungen führen. Wenn sich einige Nationen benachteiligt fühlen gegenüber den Nationen, die Informationen der Außerirdischen besitzen, zum Beispiel.
Das heißt, Aliens sind gar nicht mal nur gefährlich, wenn sie dann möglicherweise hierher kommen würden, sondern es könnte auch schon ein einfacher Kontakt zu Schwierigkeiten führen.
Richtig. Mhm. Also es wäre mit allerlei Komplikationen verbunden, die eigentlich jetzt noch gar nicht auf dem Radarschirm sind, dieser SETI-Wissenschaftler, die SETI durchführen. Und deswegen denke ich, man muss diesen SETI-Wissenschaftlern vor Augen führen, dass es nicht so einfach ist, wie sie sich das gerne wünschen. Es gibt, meiner Ansicht nach, gibt es kein Erlösungsszenario, wie sich das viele SETI-Wissenschaftler wünschen. Wir entdecken jetzt eine Radiobotschaft und die Außerirdischen lösen unsere menschliche Dummheit. Das wird nicht passieren.
Daniel Gerritsen ist zu Gast gewesen hier in Dein Sonntag. Daniel ist Wissenschaftsjournalist und hat das Buch Erstkontakt, warum wir uns auf Außerirdische vorbereiten müssen, geschrieben. Sehr spannendes Thema, stehen auch spannende Sachen drin in dem Buch. Wenn euch das interessiert, schaut mal rein. Daniel, dir vielen lieben Dank für deine Zeit.
Ich danke auch.
Lebe lang und in Frieden.
Lebe lang und in Frieden.
Tschüss, mach's gut.
Tschüss.
D-Radio Wissen, Dein Sonntag.